Barock.
Barock.
Barocco.
Zeitalter der Kontraste. Eine Podcast-Serie zur gleichnamigen Ausstellung im Landesmuseum Zürich. Wir beleuchten zusammen mit Expertinnen und Experten einige Aspekte der Ausstellung. Die Episoden dieses Podcasts können Sie vor, während oder nach Ihrem Besuch der Ausstellung hören. Mein Name ist Erik Thurnherr und in dieser Folge begrüße ich Axel Gamp, Professor am Departement Künste, Medien und Philosophie der Universität Basel und Spezialist für italienische Kunsttheorie und Architektur. Nicht nur, aber auch jene des Barock. Herzlich willkommen, Herr Gamp.
Guten Tag, Herr Thurnherr.
Ja, etwas, was die meisten Menschen mit Barock verbinden, sind prunkvolle Bauten. Das Kloster Disentis, die Stiftskirche in St. Gallen oder das Kloster Einsiedeln sind Beispiele in der Schweiz. Wenn wir über die Grenzen schauen, ist eines der eindrücklichsten Beispiele der Petersdom im Vatikan. Nehmen Sie mich mal mit und beschreiben Sie, was ich auf dem Petersplatz an Barockem sehe.
Wenn Sie sich auf den Petersplatz stellen würden, dann würden Sie quasi umarmt von der Kolonnade und vor Ihnen würde sich erheben ein großer Obelisk. Rechts würden Sie den päpstlichen Palast sehen, hinter dem Obelisk in der Achse die Fassade von St. Peter.
Und was viele Leute nicht wissen, was ich auch nicht wusste, bevor ich mit Ihnen gesprochen hatte, ist, dass es sehr viel Schweizer Einfluss gibt in diesen Bauten und überhaupt in Rom und im Vatikan. Was hat es mit diesem Schweizer Einfluss auf sich?
In der Tat, von den vier genannten Elementen sind drei durch Schweizer dorthin gekommen. Der große Obelisk wurde von Domenico Fontana aus Melide von der Seite der Kirche auf den Platz geschafft, eine damals riesige Ingenieursleistung. Außerdem hat er den päpstlichen Palast rechts davon errichtet, wie übrigens auch die andere Papstresidenz am Lateran. Und schließlich ist die Tempelfassade von St. Peter das Werk von Carlo Maderno aus dem frühen 17. Jahrhundert, mit dem er die Kirche gleichzeitig zu Ende gebaut hat. Denn nach dem Anfang durch Michelangelo hatte der Bau noch keine richtige Fassade. Erst im frühen 17. Jahrhundert kam das Langhaus dazu und dann eben auch diese Tempelfassade.
Mehrere Schweizer, mehrere Tessiner haben Sie erwähnt. Wie kam es dazu, dass Leute aus dem Tessin in Rom so prominent bauen konnten?
Eine ganz interessante und schwierig zu beantwortende Frage. Es scheint so zu sein, dass Tessiner schon lange in Rom als Steinmetze tätig waren. Als Michelangelo stirbt, 1564, wird zunächst sein Schüler Vignola, sein Nachfolger als päpstlicher Architekt, und danach tritt auf einmal einer auf den Plan, nämlich Giacomo della Porta, der von Oberitalien kommt, aus dem Kulturgebiet der sogenannten Lagi, also der oberitalienischen Seen. Er kommt selber aus Polezza. Und mit diesem Giacomo della Porta werden auf einmal diese Oberitaliener ganz dominant in Rom. Als Giacomo della Porta abtritt, folgt ihm nun Domenico Fontana als päpstlicher Baumeister nach. Und ab Domenico Fontana wird es nun nicht mehr allein eine Frage der geografischen Herkunft, sondern es wird eine Familienangelegenheit. Denn der Nachfolger von Fontana, Carlo Maderno, ist mit Fontana verwandt. Und als Dritter kommt dann noch hinzu Francesco Borromini, der ist wiederum mit Carlo Maderno verwandt. Also es wird eine Familienangelegenheit, wie man da Rom allmählich in den Griff bekommt und barockisiert.
Sie haben viele Namen erwähnt. Wir müssen nicht auf alle eingehen, aber einen, den viele von uns noch kennen, ist Francesco Borromini. Er war auf der früheren 100er Note. In der Ausstellung sehen wir zahlreiche Skizzen von ihm. Und die Nachbildung seiner Kuppellaterne, die eröffnet die Ausstellung. Borromini war Architekt. War das typisch für diese Leute, die nach Rom gingen, oder waren das zum Teil auch Handwerker?
Die Mehrheit der Leute, die nach Rom gingen, haben sich quasi vom Steinmetzen über den Polier zum Baumeister quasi hochgearbeitet. Ein Architekt aber besucht eine Akademie und so etwas gab es auch tatsächlich in Oberitalien, das heißt in Mailand. Im Zuge der sogenannten Gegenreformation hat der Erzbischof von Mailand, Carlo Borromeo, nämlich dort eine Akademie gegründet, damit er Architekten ausbilden kann, die den Anliegen der Gegenreformation eine Gestalt verleihen können. Borromini hat eine solche Akademie auch besucht und ist damit quasi anders ausgebildet, nämlich mit mehr mathematischen Grundkenntnissen. Das kann man an seinen Entwürfen auch daher sehen, dass er häufig über geometrischen Formen plant. Geometrische Formen haben eben mit mathematischer Berechenbarkeit zu tun. Das ist ein ganz anderes Planungsverfahren, als es etwa seine Verwandten Domenico Fontana oder Carlo Maderno machen, die doch wahrscheinlich sehr viel mehr aus der vorgegebenen Verhältnissen heraus geplant haben.
Und was gefällt Ihnen persönlich besser?
Das ist eine schwierige Frage. Im Detail würde ich natürlich sagen, ist doch Borromini interessanter, vielleicht auch in der Raumwirkung, aber ist so in der großen urbanistischen Erscheinung wirken auch die etwas vielleicht langweiligen Paläste von Domenico Fontana recht gut.
Gut, jetzt haben wir über Rom, Italien und das Tessin gesprochen. Jetzt drehen wir uns um und wenden den Blick nach Norden, denn auch da gibt es oder gab es Schweizer, die einen prägenden Einfluss im Barock gehabt haben. Erzählen Sie ein bisschen von denen.
In der Tat gab es das, und zwar deswegen, weil der Norden natürlich auch nun quasi von dieser neuen Mode der Architektur, die sich im Süden entwickelte, profitieren wollte. Und dazu brauchte es solche, die diese Kompetenzen in den Norden bringen konnten. Jetzt gab es nicht an der Gotthardlinie, sondern an der San Bernardino-Route einen italienischsprachigen Teil des Graubünden, das Misox, und dort entwickelte sich eine Baukultur, die eben verstand, den italienischen Einfluss in dem Norden geltend zu machen. Dieses Gebiet, das Misox, hat wahrscheinlich den dort Ansässigen nicht genug zum Leben geboten. Es ist extensive Viehwirtschaft, sodass sie zu einer Migration gezwungen waren, in der Regel in den Sommermonaten. Die haben sich nun spezialisiert, zunächst auch wiederum als Steinmetze und dann als Baumeister, um im Norden quasi das Neueste, nämlich Italien, vermitteln zu können.
Wie muss man sich denn das vorstellen? Ging da einer los und hat die anderen nachgezogen und gesagt, da hier gibt es ein besseres Auskommen als zu Hause? Oder gingen die alle zusammen als Gruppe los?
Die gingen wahrscheinlich in mehreren Gruppen los und haben sich dann im Winter wieder zu Hause getroffen und sich ausgetauscht, was es wo zu tun gäbe und was jetzt so das Neueste wäre, was man gerne im Norden hätte. Wahrscheinlich sind diese Misoxer zunächst immer als Bautrupp aufgetreten. Und zwar als Generalunternehmer. Die konnten also eine Kirche oder ein Schloss schlüsselfertig bauen. Das war der große Vorteil. Darauf waren auch die Auftraggeber im Norden dann so scharf. Nicht nur, dass sie damit quasi den neuesten Tendenzen in der Architektur entsprechen konnten, sondern sie waren eben auch schnell und billig.
Wie ist das denn vor Ort angekommen, wenn plötzlich billige Arbeitskräfte kommen und besser arbeiten vielleicht sogar noch? Und denen wahrscheinlich vor Ort die Arbeit wegnehmen?
Ja, das wurde so wenig gutiert, wie das heute gutiert wurde. Aber geschickt haben die Misoxer sich vor allem an zwei Auftraggeber gehalten, nämlich an Fürsten und dann an Orden, also an religiöse Orden. Die Fürsten waren autonom und somit nicht an die Einhaltung von Zunftregeln gebunden. Da war also das Problem beseitigt. Und in den Städten waren es zunächst vor allem die religiösen Orden, allen voran die Jesuiten, die diese Misoxer beschäftigt haben. Die waren auch irgendwie frei gegenüber den lokalen Verhältnissen.
Sie haben gesagt, sie waren billiger und besser auch als die lokalen Arbeitskräfte. Gab es sonst noch etwas, was die Misoxer ausgezeichnet hat?
Ja, der große Zusammenhalt untereinander. Die kommen aus zwei Orten, Rovereto und San Vittore, sind wahrscheinlich zu einem hohen Maße miteinander verwandt oder verschwägert und darüber hinaus noch in einer zweiten Weise miteinander verbändelt, denn sie waren auch noch in religiösen Bruderschaften gefasst vor Ort, also in Misox, sodass sie also wirklich eine relativ homogene Gruppe bildeten, die gegenüber allen Lokalen sich doch sehr gut hat durchsetzen können.
Gab es prägende Gestalten, prägende Personen, die man kennen muss aus dieser Zeit?
Allmählich bilden sich einzelne Namen heraus. Der erste, der richtig so groß wird, ist Giovanni Albertalli in Dillingen. Der wird dort Jesuitenbaumeister und dann auch Stadtbaumeister, bis eine seiner Kirchen dann doch statisch nicht mehr so ganz hält und er bei Nacht und Nebel von dannen ziehen muss. Dann ist aber schon quasi ein Misoxer Fuß in der Gegend gesetzt und nun steigen auf vor allem zwei, nämlich Viscardi und Zuccalli. Diese beiden besetzen um 1700 die beiden wichtigsten Hofbauämter am Bayerischen Hof und alle Großbauten, die der Bayerische Hof dann in Auftrag gibt, etwa Schloss Schleißheim, sind eben durch Misoxer errichtet worden.
Wenn Sie das vergleichen müssten, jetzt die Tessiner in Rom und die Misoxer in Süddeutschland, waren das ähnliche Personen, ähnliche Fähigkeiten oder was unterscheidet diese beiden Gruppen?
Ich glaube, die Misoxer sind noch stärker als Kollektiv aufgetreten. Wahrscheinlich waren auch die Tessiner gut organisiert in Rom, aber da sind doch die einzelnen Persönlichkeiten im Vordergrund, im Fontana, Maderno, Bromini. Dann gibt es noch eine weitere zweite Garde oder nachfolgende Garde. Hingegen bei den Misoxern ist doch immer dieser kollektive Impetus stark. Und der bleibt es auch immer. Die bleiben immer mit ihren Herkunftsorten verbändelt, heiraten immer untereinander. Die sind also zunächst einmal von ihrem Herkunftsort definiert und geprägt. Viel stärker noch als die Tessiner in Rom. Ein Borromini wird dann irgendwie fast doch dann ein römischer Architekt und ein Römer im weitesten Sinne. Misoxer bleiben Misoxer.
Und wenn Sie die Bauten vergleichen, also sind das ähnlich prunkvolle, ähnlich schöne, ähnlich toll gebaute Bauten, sowohl im Süden als auch im Norden der Alpen?
Ich würde nicht auf den Prunk abzielen, ich würde auf das Innovationspotenzial abzielen. Das Innovationspotenzial, vielleicht auch eines Domenico Fontana, eines Carlo Maderno, ist im Grunde genommen überschaubar. Also das sind Leute, die etwas aufgreifen, auch weiterentwickeln. Die Misoxer haben gelegentlich sogar noch ein bisschen mehr Innovationspotenzial. Also ein Albertalli findet tatsächlich neue Formen für den Kirchenbau oder bringt neue Elemente hinein. Ein Zuccalli wird dann beim Schlossbau doch auch ein gewisses Maß an Innovationskraft an den Tag legen. Auch sein Kollege Viscardi mit Zentralbauten in Bayern. Ich finde, die hatten dann schon ein gewisses Innovationspotenzial, aber es war im Grunde genommen auch wieder überschaubar. Also Borromini ist die ganz große Ausnahmeerscheinung, weil er einfach doch sehr speziell war.
Und wie ist der Einfluss der Schweizer dann zu Ende gegangen?
Der Auslöser war wohl, dass grundsätzlich das Interesse an italienischer Architektur am Sinken war. Dafür wuchs das Interesse an französischer Architektur, also dem, was Ludwig XIV. In Frankreich und dann konkret in Versailles nun zur Schau stellte. Das war auf einmal dann die Leitidee und alle anderen wollten eben dann so etwas. Das war aber nicht Italien. Das konnten die Misoxer im Grunde genommen auch gar nicht. Und so wurden sie relativ schnell etwa in München abgehalftert.
Das heißt, der Einfluss der Schweizer sowohl im Süden als auch im Norden ging irgendwann mal zu Ende. Ihre Bauten sind aber heute noch da. Wir haben angefangen auf dem Petersplatz. Beenden wir doch unser Gespräch mit einem kleinen Tipp von Ihnen. Wohin sollen wir in Deutschland gehen, wo wir den Misoxer Einfluss am schönsten sehen können?
Ich dächte doch, wir sollten nach München gehen. Das Schloss Schleißheim ist Misoxer Architektur Und um München herum gibt es auch einige Werke, sowohl von Zuccalli als auch von Viscardi, die unser Verlangen nach guter Architektur stillen könnten.
Dann freuen wir uns schon, wenn wir diese Reise machen können. Ich danke Ihnen für diese virtuelle Reise und danke Ihnen herzlich für das Gespräch, Herr Gamp.
Ich danke Ihnen.